und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Welcome back! Der Podcast ist zurück aus der Babypause. Du hast es vielleicht schmerzlich mitbekommen, dass im Dezember, Januar und in den letzten zwei Wochen im Februar auch noch keine einzige neue Folge rausgekommen ist. Das ändert sich jetzt hiermit mit dieser Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und vielleicht auch dabei bleibst. Denn der Podcast, der Ozeankind-Umwelt-Podcast, geht jetzt bereits ins vierte Jahr, die vierte Staffel. Im Januar 2020 haben wir angefangen und es ist Wahnsinn. Es ist wahnsinnig schön, wie viele Menschen unsere Folgen anhören, auch die alten Folgen, dass sie euch bereichern und inspirieren hoffentlich und motivieren, selbst einen Beitrag für eine bessere Welt, ein besseres Morgen zu leisten und neue, interessante Unternehmen, Gründer, Gründerinnen und Produkte kennenzulernen. In dieser Folge habe ich gleich zwei Gäste und zwar ist das Yannick und Dani vom Team Not Today Row. Die beiden haben jetzt im Dezember 23 ein ziemlich großes Abenteuer vor und zwar nehmen sie am härtesten Ruderrennen der Welt teil und überqueren zu zweit in einem kleinen 7 Meter langen und 1,5 Meter breiten Ruderboot den Atlantischen Ozean. Und warum sie das machen, sich wirklich auf dieses wahnsinnige Abenteuer einlassen, das ist nicht nur ein reiner Selbstzweck, sondern sie möchten die Welt ein ganzes Stückchen besser machen. Und zwar möchten sie Aufmerksamkeit auf das Thema Bildung für Kinder lenken. Einmal die Umweltbildung, aber auch generell Bildung als Schlüssel für ein besseres Leben. Und ja, es ist ein sehr inspirierendes, lustiges und interessantes Gespräch geworden. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören und bleib auf jeden Fall dran. Hör dir die Folge bis zum Ende an, aber ich denke, das machst du so oder so, denn es gibt keinen Grund abzuschalten. Und es gibt noch was zu gewinnen. Aber wie du das machen kannst und was es zu gewinnen gibt, das erfährst du im Outro. Also bis gleich. Hallo Yannick, hallo Danny. Ich freue mich sehr, dass ich heute mal ein Dreier-Interview-Gespräch führe. Mir macht es immer sehr viel Spaß. Wir verbinden hier gerade drei Zeitzonen und ihr könnt euch alle schon sehr freuen auf dieses Gespräch. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Marina.
Ja, ihr beiden. Ihr habt was ganz Verrücktes vor, in meinen Augen und ich glaube auch in vielen Augen und Ohren von denjenigen, die jetzt hier zuhören. Darüber wollen wir sprechen und vor allem, was ihr damit bezwecken wollt in den Köpfen von vielen Menschen da draußen. Weil ich glaube, ihr seid nicht nur ein Vorbild, was das Sportliche angeht, sondern auch eine Inspiration für andere Menschen, ja, einfach mal loszugehen und was zu wagen, was zu machen, was man vielleicht sonst sich nicht getraut hätte. Ich habe es gerade schon gesagt, drei Zeitzonen, wo seid ihr gerade? Weil wir sitzen nicht zu dritt am Tisch, sondern wir sind tatsächlich auf unterschiedlichen Kontinenten sogar, glaube ich.
Ja, ich bin, bei mir ist am spätesten. Ich sitze in Jakarta in Indonesien.
Genau, und ich bin ganz klassisch in Deutschland. Also ich bin quasi der langweiligste von uns dreien.
Ja, sehr schön. Gut, dann stellt euch doch mal vor, Namen wissen wir schon, aber mehr wissen wir noch nicht. Wer seid ihr und was macht ihr? Und ich glaube, wir fangen damit erstmal an, bevor ich noch eine Frage hinterher schiebe.
Okay, genau. Ja. Ich bin Yannick. Ich, wie gerade schon erwähnt, bin in München, Deutschland gerade und bin in den finalen Zügen meines Masters der Physik, bevor ich anfange, dann noch zu arbeiten. Aber das ist ja nicht das, worum es jetzt hier heute gehen soll. Ich bin ehemals Handballer und habe mich jetzt Beginn des Jahres oder Beginn der letzten Jahre schon mit Danny zusammengetan, um eben dieses Jahr das große Wagnis anzugehen. Dazu wird aber Danny gleich noch was sagen.
Ja, und ich bin der Danny. Yannick und ich, wir kennen uns aus der Schulzeit. Wir sind zusammen in Heidelberg aufs Gymnasium gegangen. Ich wohne seit mittlerweile 6 Jahren schon in Jakarta. Ich bin nach einer längeren Weltreise oder Asienreise bin ich ausgewandert nach Indonesien. Und hier habe ich mit meinen Eltern so ein kleines Family-Business, wo wir stellen Anlagen her zur Wärmeenergieerzeugung, aber auch zur Energieeffizienzerhöhung in Fabriken. Heißt Wärmerückgewinnungsanlagen, Biogasaufbereitung und sowas. Das mache ich jetzt hier schon seit einer ganzen Weile. Und vor ein paar Jahren bin ich habe ich mich dazu entschlossen, den Tokio-Marathon zu laufen. Und seitdem ich das gemacht habe, kommen mir immer wieder neue Ideen in den Sinn, wie ich mich nochmal selbst weiter herausfordern könnte. Und dann ist mir irgendwann die Idee eingefallen, dass man doch eigentlich auch mal was Verrückteres machen kann, wie zum Beispiel über den Atlantik
Ja
rudern.
klar, was man
Und
sich halt so Gedanken macht abends oder so bei einem Bierchen. Lass mal das mal machen. Oder wie war das bei euch?
ganz genau. Nee, also ich habe das damals, ich habe ein YouTube-Video, ein Interview gesehen von so zwei Segel, so einem Segelpärchen. Und die haben ein Team interviewt. Das waren vier Damen. Ich glaube, die waren auch alle so 60, 70 Jahre alt. Die sind zu viert gerade über einen Ozean gerudert. Sind da gerade angekommen, ein paar Tage vorher. Und das klang für mich damals komplett verrückt. Aber war mega interessant, dieses Interview. Ich habe es leider auch nie wieder gefunden. Aber dann ein paar Jahre später, nachdem ich den Tokio-Marathon gelaufen bin, habe ich mir so ein Vision Board gemacht und habe dann alles draufgepackt, was ich dann gerne noch machen würde in diesem Leben. Und dann kam mir das wieder in den Sinn. Und dann habe ich das natürlich nicht sofort draufgepackt. Ich habe dann ein paar Blogposts dazu gelesen. Und dann habe ich gemerkt, dass man das ja schon irgendwo in einem einigermaßen sicheren Rahmen machen kann, dass es doch schon andere Leute gemacht haben. Und dann hat es mich nie wieder losgelassen. Dann habe ich mir das irgendwie, hab mich da eingelesen, dann habe ich zum ersten Mal mit Leuten darüber gesprochen. Und natürlich ist die erste Rückmeldung normalerweise, das ist verrückt, das ist zu gefährlich, macht es auf keinen Fall. Und dann trifft man halt den Yannick nach, weiß nicht, nach 5, 6 Jahren wieder in Bali, in Indonesien. Und er ist der Erste, der sagt, geile Idee. Und dann bald da sieht der erste Stein gesetzt. Und dann im Jahr danach war es nicht mal meine Idee. Der Yannick kam dann auf mich zu und meinte, hey Danny, wie sieht's denn aus? Sollen wir uns jetzt anmelden oder nicht?
Okay, das ist schon krass. Anmelden, wo genau? Ich habe jetzt, glaube ich, mal ein bisschen auch selber recherchiert. Es ist ja nicht mal irgendein Rennen, sondern es ist ja das härteste Ruderrennen der Welt tatsächlich, ne? Das ist die Talisker Whiskey Atlantic Challenge. Das ist wahrscheinlich irgendein Sponsor, nehme ich an, warum das Rennen diesen Namen hat, oder? Klärt uns mal auf. Was ist das genau für ein Rennen? Und von wo fängt das an und wo kommt man lebend hoffentlich wieder raus?
Ja.
Okay, also das ist Talisker Whisky Atlantic Challenge. Hieß ursprünglich mal Atlantic Rowing Race, glaube ich. Das gibt es seit 1997. Und es ist ein Ruderrennen von La Gomera in den Kanaren bis nach Antigua in der Karibik. Das sind wohl um die 3000 Meilen, knapp 5000 Kilometer. Und es ist ein Ruderrennen, was jedes Jahr am 12. Dezember stattfindet. Da sind so 30 bis 40 Teams, die da in Wasser stechen und dann nonstop einmal quer über den Atlantik rudern. Mit dem Ziel, also zum einen natürlich anzukommen, aber dann auch, man kann natürlich dann auch dieses Rennen gewinnen und kriegt dann halt Preise
Okay.
entsprechend.
Und die Preise sind so hoch dotiert, dass da genug Menschen sagen, okay, ich mache das und setze mein Leben aufs Spiel, oder?
Leider nicht. Nee, ich glaube, das Höchste, das Krasseste, was man da gewinnen kann, ist eine Uhr von Bremont. Das ist auch einer der Hauptsponsoren. Die ist irgendwie so 15.000 Euro wert oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt dafür unbedingt sein Leben 2 Monate aufs Spiel setzen wollen würde, glaube ich. Da gibt es schon viel mehr, was die Teams da
Okay, da
antreibt.
können wir doch genau da gleich weitermachen. Was treibt euch denn an? Warum wollt ihr da irgendwie zwischen 45 und 60 Tage und Nächte lang zu zweit nur mit reiner Muskel und ja, mentaler Stärke da über den Atlantik rudern? Was reizt euch so sehr daran?
Genau, also mich treibt vor allem an, dass ich wollte schon immer mal früher was machen, was mich körperlich und geistig an die absolute Leistungsgrenze bringt, um dann quasi zu schauen, was danach passiert. Da gab es schon verschiedene Ideen, auch eine mal 1, 2 Monate einfach mit einem Rucksack und einem Zelt einfach mal loszustapfen, irgendwie durch Norwegen. Oder vielleicht auch den Jakobsweg ist vielleicht auch was, was jetzt näher ist und deshalb habe ich wahrscheinlich auch so positiv darauf reagiert, als mir Danny eben von dieser Idee erzählt hat, weil das natürlich das Ganze sehr auf die Spitze treibt. Und der schöne Effekt, der sich dann da jetzt daraus ergeben hat, ist, dass man sich dann damit länger beschäftigt. Und zum einen auch, was die anderen Teams machen, kommt man dann recht schnell auf den Gedanken, dass man das auch mit was verbinden kann, was einem wirklich wichtig ist. Und so kam bei mir dann der, muss ich zugeben, jetzt immer größer werdende Teil, dass wir tatsächlich das Ganze verbinden können mit einem guten Zweck. Und der gute Zweck bei uns ist vorrangig die Bildung, und zwar auch die Bildung angewandt auf sinnvolle Bereiche. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal ein bisschen drauf. Aber dass jetzt insgesamt diese Möglichkeit durch dieses Rennen A, mich selber an die Leistungsgrenze zu bringen und B, dann auch darüber zu inspirieren und Aufmerksamkeit zu sammeln, um eben für den guten Zweck dazustehen und auch auf den guten Zweck aufmerksam zu machen. Das ist für mich so der Gesamttreiber.
Ja, also da ziehe ich meinen Hut davor, also generell, weil je mehr ich mich da eingelesen habe, auch wie herausfordernd und gefährlich tatsächlich diese ganze Überfahrt ist, ne, was da irgendwie kommt. Ich kann jetzt hier nochmal so ein paar Stichworte sagen, irgendwie starke Strömungen, orkanartige Winde, Orkane, irgendwie bis zu 20 Meter hohe Wellen, dann hast du vielleicht ständig Sonne, was ja auch krass ist, wenn das stundenlang auf den Kopf brennt, oder Starkregen, dann hast du irgendwelche großen Containerschiffe oder irgendwas, was im Meer rumtreibt, und der Atlantik, der ist ja, ja, wild, unberechenbar. Ich merke es ja hier an der Küste von Portugal auch schon. Nur wenn ich an der Küste stehe, dass der Atlantik jetzt nicht so der geilste, netteste Ozean ist von allen, glaube ich. Und dazu kommt ja dann auch noch, was findet man dann noch unterwegs, ne? Also was schwimmt da rum, wenn ich jetzt so aus meiner Plastikmüllbrille ist? Was sieht man dann noch, ne? Welche Tiere findet man? Also findet hoffentlich lebend, ne? Dass man die vielleicht nebendran Delfine am Boot mitschwimmen oder so. Also es ist so, ja, ich stelle es mir krass vor. Und zwar ihr beide alleine da drin, weil so groß ist ja, mehr Platz ist ja wahrscheinlich nicht in so einem kleinen Ding. Und wie macht man das dann? Ihr könnt ja nicht beide gleichzeitig rudern, oder doch? Oder schläft immer einer? Oder wie macht ihr das überhaupt? Wie stelle ich mir so einen typischen Tag auf so einem Boot vor?
Also ja, wir sind zu zweit auf dem Boot. Es gibt aber es gibt verschiedene Boote, die dann ein bisschen größer gebaut werden. Ich glaube, das größte Boot, da passen bis zu 5 Leute drauf. Aber so im Prinzip ist es immer gleich. Also wir haben zwar 2 Rudersitze auf dem Boot, aber das macht nicht so viel Sinn, wenn wir da beide gleichzeitig rudern, weil dann immer nach, also man kann ja nicht unbegrenzt lange rudern. Also sagen wir mal, dass so eine Ruderschicht 2 Stunden dauert. Und danach wird das Boot erstmal stehen bleiben. Deswegen macht es irgendwo Sinn, weil man ja auch so leicht ein bisschen in alle möglichen Richtungen getrieben wird, dass das Boot jederzeit ein bisschen angetrieben wird. Und so ist dann jetzt unser Plan, und so machen das auch viele andere Zweierteams, dass einer rudert, während der andere sich ausruht beziehungsweise andere Sachen vorbereitet. Sieht dann so aus, dass man 2 Stunden rudert, und in diesen 2 Stunden macht der andere, davon kriegt der andere 1 Stunde Schlaf und dann nochmal 20 Minuten für Essen vorbereiten, dann nochmal ein bisschen Kurs checken und vielleicht noch was reparieren, und dann geht es wieder zurück an die Ruder. Und so geht es dann 24 Stunden am Tag, und dann, je nachdem, wie lange es dauert, bis zu, keine Ahnung, 60 Tage.
Ja, Wahnsinn. Also ja, nee.
Ich muss doch vielleicht noch dazu sagen, kurz. Ja, ja. Du hast vorhin ein paar Sachen angesprochen, also dieses Wildlife, dass man da Tiere sieht oder so, das kann zwar ein bisschen scary sein, aber darauf freuen wir uns auch, weil das wahrscheinlich, da sieht man jedes Jahr immer Videos von, wenn es nur Delfine sind, das sieht unfassbar cool aus. Aber es gibt so 2 Sachen, da bin ich doch schon sehr nervös. Das ist zum einen Seefestigkeit, also Seekrankheit. Das scheint wohl bei den meisten sehr reinzuhauen in den ersten 10 Tagen oder so. Und zwar, das Boot ist 1,5 Meter breit, wackelt demzufolge auch sehr und hat kein Segel, was einen stabilisiert. Da leiden schon sehr viele die ersten 1-2 Wochen. Da habe ich sehr großen Respekt vor. Und tatsächlich Schwertfische, die mit Marlins.
Ja, 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 Blue Marlins.
Genau, ja. Marlins, das passiert auch schon jetzt doch recht häufig, dass da mal so ein Blue Marlin durchs Boot sticht, was jetzt nicht so schlimm fürs Boot ist, weil die Boote sind so gebaut, dass die nicht sinken. Aber könnte halt eine Person treffen. Und dafür gibt es noch nicht so wirklich eine Lösung dafür. Also vor den 2 Sachen habe ich schon sehr Respekt. Natürlich neben dem Sturm und so weiter, was du gesagt hast.
Neben den 20 Meter hohen Wellen mit einer Nussschale, das ist dann das kleinere Problem anscheinend.
Wahnsinn. Ja, man muss sich ja irgendwie schön reden.
Ja, ja, du, ihr habt bestimmt wahnsinnig schöne Sonnenauf- und Untergänge und sternklarer Himmel. Also, ne, so ein bisschen romantisieren kann man das Ganze auch.
Es gibt wohl Es gibt wohl einen Punkt auf dem Atlantik, da ist man dem Weltall näher als jedem Land um außenrum. Also es kann man sich schon schönreden, also wenn man das möchte.
Wenn man jetzt im Weltraum sein will.
Genau.
Okay, aber ihr beide, ihr kennt euch so gut, dass ihr dann auch diese maximal 60 Tage euch dann nicht an die Kehle geht. Oder ist das auch ein Überraschungseffekt, je nachdem, was, wie mental stressig der ein oder andere Tag ist, Schlafentzug. Wie bereitet euch denn mental darauf vor? Also körperlich bestimmt, ne? Ihr müsst da wahrscheinlich Ausdauer ohne Ende anschaffen.
Genau.
Aber mental, was macht man da?
Also zuerst, ob wir uns jetzt gut kennen, also ich glaube, das entscheiden wir beide danach. Also Daddy und ich hatten uns, wie gesagt, aus der Schule und dann eigentlich 5, 6 Jahre nicht gesehen. Und es ist für mich war es immer einer der Freunde, mit denen man immer mal was machen wollte, es aber nie geklappt hat. Und jetzt machen wir quasi ein bisschen Speed-Dating auf dem Ozean. Aber dafür gibt es zumindest genug zu erzählen auf der Zeit. Was das andere angeht zur Vorbereitung, also ich sage immer, das mit dem Sport ist natürlich das Offensichtlichste, aber es ist tatsächlich auch jetzt nicht alles. Also wenn man jetzt auch so sieht, was da noch ganz alles dranhängt, dann hat man echt ein richtig großes Projekt, was natürlich auch jetzt schon anfängt. Also wir haben dafür eine gemeinnützige Firma gegründet. Diese Firma ist eine ganz normale Firma, wie jeder andere auch, nur dass eben jeder, also wir ähnlich wie ein gemeinnütziger Verein jeden Gewinn dann weitergeben. Das ist ja auch was, wo jetzt auch Ozeankind dann davon profitiert. Dafür haben wir jetzt Volunteers. Wir haben jetzt ein Team von, aktuell sind es glaube ich 5 Volunteers europaweit, die uns da unterstützen. Wir haben natürlich die Social Media Kanäle. Wir müssen Medien kontaktieren und das Ganze. Und zusätzlich natürlich muss das Ganze auch jemand finanzieren, beziehungsweise wollen wir ja auch dann die Spendengelder zusammensammeln. Und das heißt, sehr viele Fundraising-Anrufe, sehr viele E-Mails, sehr viele Kontakte, die jemanden kennen, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Jetzt war ich gerade auf 2 Messen. Danny ist auch in Jakarta fleißig dabei, Laufgruppen aufzubauen und alles Mögliche. Und das ist alles, was man jetzt initial vielleicht nicht unbedingt vermuten möchte und was natürlich noch zu den, also bei mir sind es jetzt gerade so 10, 15 Stunden Training, wo ja auch noch dazu gehört, dass wir sind beide Handballer. Das heißt, wir können auch, eigentlich konnten wir nicht rudern. Und das muss man jetzt ja auch noch irgendwie lernen, weil natürlich, je besser man das kann, desto besser funktioniert das auch. Das heißt, diese 10, 15 Stunden sind wirklich hauptsächlich viel auf dem Ruderergometer oder auf dem tatsächlichen Wasser, Krafttraining, Laufen gehen. Und das ist
Pro Woche oder pro Tag? 10 bis 15.
pro Woche.
Okay, ich wollte gerade sagen, wann schlaft ihr sonst, wenn ihr das an den ganzen anderen, was ihr aufgezählt habt, auch noch mal? Ja, okay, ist auch
Ja, wir
krass.
üben schon mal den Schlafmangel jetzt.
So, 8 Monate, nee, Quatsch, rechnen, ne, stillhören. So, ein Monat ist um, ihr habt noch 11 Monate, bis es losgeht, so ungefähr, oder 11,5.
Genau, das Minus.
Ja, Wahnsinn. Das kriegt ihr garantiert hin. Ja, ich bin sehr gespannt, danach machen wir auf jeden Fall noch eine Folge. Mal gucken, ob jetzt beide dann noch zusammen miteinander über das ganze Thema sprechen wollt oder nicht. Das können wir jetzt schon festhalten. Ja, ein Erste-Hilfe-Kurs muss man auch absolvieren, habe ich gelesen, ne? Wann macht ihr das dann noch? Auch noch nebenbei, kurz vorher? Oder werden die Menschen überhaupt zugelassen, wenn die gewisse Punkte gar nicht absolviert haben? Also gibt es da irgendwie so eine Checkliste von dem Rennen selber, dass man sagt, okay, diese Leute können nur antreten, wenn sie XY erfüllt haben und nachweisen können? Oder lassen die da, würden die da auch mich hinlassen? Also ich würde es nie machen. Ich kotze schon, wenn ich auf einer Fähre irgendwie ein bisschen hohe Wellen sind. Also ja, das ist nicht so gut.
Also tatsächlich nehmen wir an diesem Rennen auch teil, weil die einem so ein bisschen Rahmenbedingungen schaffen und auch da sicher gehen, dass man entsprechend vorbereitet ist, so gut es natürlich geht. Wir hätten es auch selbst organisieren können, dann wäre die Anmeldegebühr weggefallen und dann wäre das also wahrscheinlich aber auch wiederum schwerer gewesen, weil wir uns dann um alles selbst kümmern müssen. Aber dieser Rennveranstalter, der macht es seit Jahren und die haben so viel Erfahrung und die sagen halt, ihr müsst diese Menge an Kalorien pro Tag pro Person mit aufs Boot nehmen, müsst es vorweisen, sonst dürft ihr nicht starten. Ihr müsst mindestens, ich glaube mittlerweile sind es 140 Stunden auf unserem Boot gelockt haben, dass wir teilnehmen dürfen. Dann müssen wir diese Kurse, die du gerade angesprochen hast, absolvieren. Tatsächlich haben wir da auch letzt uns darüber unterhalten. Das werden wir wahrscheinlich so in den nächsten 2 bis 3 Monaten machen. Das sind so Navigationskurs, Erste-Hilfe-Kurs, dann Überleben auf See. Was ist da noch dabei? Und dann
Funkkurs.
noch ein Ocean-Rowing-Kurs, ein Funkkurs, genau. Die müssen wir denen auch vorweisen und ich glaube, und dann müssen wir noch, dann müssen wir noch vorweisen ein Health Certificate und sogar ein Zertifikat vom Zahnarzt müssen wir auch vorzeigen. Also die sind da sehr, die kümmern sich schon sehr darum, dass man da nicht so viele persönliche Probleme hat auf hoher See, dass man auf viele Sachen vorbereitet ist und dass man gesund ist.
Ja, nicht, dass Yannick dann bei dir noch einen Zahn ziehen muss auf offener See, weil es unendliche Schmerzen sind. Das braucht man dann tatsächlich vielleicht nicht neben dem ganzen anderen Kram, was ihr so machen müsst.
Vorletztes Jahr hat sich einer einen Zahn ausgeschlagen, weil die Tür aufgeflogen ist.
Ach, Scheiße.
Aber gut, also er hat noch gelächelt.
Ja. Vielleicht noch eine Sache, nochmal zusätzlich auch zu diesen Regularien. Also das ist auch tatsächlich so, dass, das hatte Danny, hat das ja jetzt am Wochenende, also das setzt sich natürlich auch auf dem, zum Beispiel ist Segeln verboten. Und was jetzt ja auch spannend ist, ist, dass natürlich auch darauf geachtet wird, dass man alles, was man jetzt einmal aufs Meer bringt, auch wieder mit zurückbringt. Also das ist tatsächlich auch so, dass am Anfang und am Ende einmal kontrolliert wird. Und ich glaube, alles bis auf das Verbrauchte, also nicht ich glaube, sondern alles bis auf das Verbrauchte, wird auch am Ende quasi wirklich nochmal nachgezählt, ob das wirklich so stimmt und stichhaltig ist. Und wir waren uns jetzt noch nicht ganz sicher, ob das auch für den Unrat gilt. Aber das ist jetzt mal noch eine ganz andere Thematik.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, aber gut, dass du es ansprichst, weil der Müll, den ihr produziert, ist die Frage, ist das überhaupt Müll? Also, ne, ist es irgendwie, das sind ja wahrscheinlich irgendwelche Verpackungen, was esst ihr denn dann? Und trinken? Könnt ihr jetzt keine Glas-, Plastikflaschen Wasser damit drauf nehmen?
Nee, genau, das ist eigentlich so geregelt. Also es gibt Essen ist ähnlich. Früher hatten wir uns als Astronautennahrung. Mittlerweile ist das Zeug Gott sei Dank deutlich besser geworden. Das ist so gefriergetrocknetes, hochkalorienreiches Essen. Ich habe jetzt hier gerade eins vor mir. Das ist dann so ein Beutel mit 200 Gramm, 800 Kalorien. Zum Beispiel hier liegt gerade Mexican Chili. Und von denen werden einfach viele gegessen. Genau da fällt dann auch Verpackungsmüll eben an. Und das andere mit dem Wasser, tatsächlich ist auf dem Boot ein Wassermachgerät, was das Meerwasser nimmt und durch so eine Filteranlage durchdrückt und wodurch man es danach trinken kann. Das ist
Also
jetzt.
so eine Entsalzungsanlage auf dem kleinen Ruderboot noch
Genau,
obendrauf.
also ist jetzt nicht so eine Riesen, die wird jetzt irgendwie elektrisch oder so, aber schon da kommen irgendwie 6 Liter die Stunde oder 4 Liter die Stunde durch, wenn man das möchte. Die Qualität ist jetzt sicherlich nicht wie aus der Schwarzwaldquelle, aber es ist auf jeden Fall Trinkwasser und das ist ja das Wichtigere.
Ja, die müsst ihr wahrscheinlich auch trinken, oder?
Ja.
In einer Stunde 6 Liter wahrscheinlich jetzt nicht, aber ja.
Ja, prinzipiell hilft es zu
Mengen.
trinken, ja.
Ja, ja.
Ja, ich denke,
Ja,
also.
man trinkt da wohl bis zu 10 Liter Wasser am Tag und irgendwie so 5000 plus Kalorien am Tag. Ja, da muss man schon viel mitnehmen und bei diesen Verpackungen machst du halt Wasser rein und dann wartest du oder du stellst auf so einen kleinen Gaskocher, den haben wir auch dabei und dann kann man es essen. Ich weiß nicht, Janik, du hast es schon probiert. Wie schmeckt es gut?
Also ich hatte jetzt das Ultra-Premium-Produkt hier, wo aber dann auch irgendwie ein Beutel 6, 7 € kostet. Das kann man da mal hochrechnen. Das sind allein fürs Essen für die ganzen Tage schon irgendwie 8.000 €.
Wahnsinn.
Aber das hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Da waren sogar noch ganze Kürbiskerne drin. Und das war so ein
Wow.
Porridge. Also genau, ob es jetzt darauf hinausläuft, weiß ich nicht. Falls sich jemand angesprochen würde, wir suchen gerne einen Sponsor für Expeditionsnahrung.
Ja, vielleicht hört das ja irgendwer.
Weiß ja nie.
Ja. Gut,
Und bei
aber.
dem Müll wollte ich noch ganz kurz sagen, die zählen natürlich vorher und nachher die Verpackungen und so weiter. Und wenn nicht alles mit zurückkommt, also natürlich, es kann mal passieren, dass das Boot kentert und dann geht irgendwas verloren. Aber generell geht es denen darum, dass alles wieder mit zurück soll. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird einem Zeit abgezogen von der Race-Zeit quasi. Oder im schlimmsten Fall wird man dann halt disqualifiziert, dann hat man es zwar doch über den Atlantik geschafft, aber dein Ergebnis zählt dann halt nicht.
Na, das finde ich gut. Gut, dass sie das so machen. Das haben sie wahrscheinlich erst irgendwann vor kurzem eingeführt, wenn es das Rennen schon so lange gibt. Also früher wurde da weniger, also wisst ihr das vielleicht, ob da weniger, wie heißt, Beachtung geschenkt wurde, bevor man das eingeführt hat?
Also ich weiß, dass dieser Veranstalter jetzt, der hat das Rennen übernommen 2013 und hat seit mit dem auch sehr viel, also revolutioniert quasi, also ein ganz neues Regelwerk erschaffen. Aber ich weiß nicht, ob man vorher darauf schon geachtet hat oder nicht. Ich weiß, dass es früher schon auch Regeln gab mit, du hattest, wie nennt man das, Emergency Water Ballast unten im Boot und sobald du halt die Flaschen angebrochen hast, dann wurde dir auch Zeit abgezogen. Das gab es schon immer, weil du sollst halt selbst, also selbstversorgend sein und damals hat man diesen Ballast unten im Boot gebraucht, dass das Boot sich wieder aufrichtet, falls es kentert. Aber wie das damals mit Müll geregelt wurde, das weiß ich nicht.
Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Also was ihr dann auch erzählt. Habt ihr da auch eine Webcam oder irgendwas? Können Leute euch da zugucken? Weil ihr habt ja bestimmt noch nicht Zeit, noch weder vielleicht gibt es auch kein Internet oder so, ich weiß gar nicht, dass ihr dann über Instagram mal jeden Tag irgendwie so ein Live geht. Dafür habt ihr ja gar keine Zeit, denke ich.
Ja, oder? Zeit, also theoretisch sitzt man ja die ganze Zeit da und könnte den ganzen Tag was Schönes erzählen. Aber ja, der limitierende Faktor ist da tatsächlich das Internet. Also es gibt so Satellitentelefon. Ich meine, vielleicht sind wir auch bald mit Elon Musk's Starlink irgendwie komplett versorgt. Aber aktuell ist das so, dass man so Satellitentelefone, da gibt es einmal so ein Gerät, was man quasi richtig noch ausrichten muss, wie so eine Art Peilsender oder sowas, was man draufschrauben kann. Und die haben eher so 3G oder so, also wenn man das so von früher vielleicht noch kennt, was vielleicht mal für noch ein kleines Fotoschen oder vielleicht ein kleines Video reicht. Und vor allem ist das auch richtig teuer. Also es sind irgendwie so 100 Megabyte kosten dann 400 Euro pro Monat gefühlt.
Ach, schön.
Und jeder zusätzliche Megabyte nochmal irgendwie 9 Euro. Also es sind jetzt keine genauen Zahlen, ist aber so grob die Größenordnung. Also es gibt durchaus Teams, die auch vierstellige Beträge hin und her gesendet haben. Und das macht gerade den Livestream schwierig. Zumal man sich auch überlegen muss, ob man wirklich alles sehen will, was wir da den ganzen Tag machen. Oder ob wir wollen, dass das jeder sieht. Oder ob es vielleicht ganz gut ist, wenn man da zwischendrin mal auf Pause drücken kann und dann nochmal selektiert. Genau, ja. Aber das gehört durchaus zu dieser Pausezeit dazu, dass man das natürlich nach Hause schickt, wo dann, und da sind wir auch, habe ich ja vorhin gesagt, mit den Volunteers, die natürlich dann da einen Text und das vielleicht zusammenschneiden und also das machen wir jetzt nicht noch unterwegs.
Weil, also, ich möchte das auf jeden Fall verfolgen, so gut es geht, und ich glaube, viele, die jetzt hier auch zuhören, die sagen, Mensch, das will ich mir auch irgendwie angucken und hören, wie es denn vorangeht und was da so passiert. Janik, du hast es vorhin, glaube ich, erzählt. Ihr sammelt ja Geld für Bildungs- und Schulrenovierungsprojekte, hatte ich das gelesen in einem Interview von euch. Zum einen sind das wir, Ozeankind, worüber wir uns mega freuen. Und wer ist denn die andere Organisation?
Die andere Organisation ist hier bei mir in Indonesien. Und zwar ist die auf Bali. Und die... es gibt auf Bali in den Orten, die nicht so touristisch sind, ist die Armut sehr hoch. Also das heißt, dass da Kinder zwar zur Schule gehen könnten, aber die Eltern können sich das nicht leisten. Und dann passiert es leider oft, dass sie dann in diesem Armutskreislauf gefangen sind und dann quasi die einzige Möglichkeit, die die haben, ist dann auf dem Feld zu arbeiten quasi. Und Bali Children's Project, diese Charity, die wir in Bali jetzt kennen und mit dem wir schon eine Weile zusammenarbeiten, die kümmert sich darum, dass diese Kinder halt Zugang zur Bildung kriegen. Das heißt quasi, dass sie zum einen die sponsern und denen ein bisschen helfen mit den Kosten, also damit einzelne Schulkinder unterstützen. Aber die renovieren auch Kindergärten und Bibliotheken und Schulen rund um Bali, also quasi in den, in den entlegenen Orten von Bali, dass dann da viele Kinder auch Zugang zur Bildung haben. Und die machen auch so ein paar andere Bildungsprojekte, wie zum Beispiel Aufklärung und sexuelle Aufklärung und solche Dinge.
Sehr gut, richtig gut.
Genau, vielleicht noch, dass man da einmal ganz kurz eine Größenordnung hat. Also es kursieren Statistiken, dass zwischen 10% und 25% tatsächlich kein Abitur-Äquivalent dort machen. Und dass natürlich jeder ohne Schulabschluss oder was man so hört von Menschen ohne Schulabschluss, ist das ja oft keine gute Aussicht für das Leben danach.
Absolut. Also egal welchen Abschluss, ne? Also es gibt, weiß ich nicht, gibt es in Indonesien auch was darunter als Abitur? gibt es ja in Deutschland auch, dass die Menschen verschiedene Abschlüsse erreichen können.
Ja, also es gibt, ich glaube, es gibt Highschool, ist der höchste Schulabschluss, und dann gibt es noch eins drunter. Ja, also die normalerweise machen die es so, dass du halt als Privatperson da ein Kind sponsern kannst, und das sind dann, glaube ich, so 40 US-Dollar im Monat. Und die sagen dir dann vorab, wie viele Jahre es noch zur Schule geht, bis sie welchen Abschluss bekommen. Und
Ach
dann
so.
kann man sich da entscheiden, wie lange man dann da jemanden unterstützen kann und dann dementsprechend sich jemand raussuchen.
Gut, wir verlinken auch genau das Projekt auch in den Shownotes, falls jemand von euch da draußen direkt das Projekt auch unterstützen möchte. Da sind wir natürlich sehr offen für, dass auch andere Projekte und Ideen gefördert und gefordert und gefördert werden. Ja, war das jetzt Deutsch? Ja, aber ob Sinn macht, ist die andere Frage. So, ihr wisst, was ich meine. Also sehr, sehr gut. Okay, ja, der andere oder die andere Organisation, das habe ich vorhin schon mal kurz durchklingen lassen, oder Yannick, du auch, das sind wir, Ozeankind. Warum habt ihr uns gefunden? Ja, das ist auch die Frage, wieso habt ihr euch für uns entschieden? Und nicht für jemand anders, weil ich glaube, es gibt ja auch viele andere Projekte, Initiativen, die sich auch um Bildungsthemen kümmern.
Ja, also ich glaube, das ist eigentlich eine recht spannende Synergie, die sich da ergeben hat. Da hatte ich es gerade vorhin noch mit Danny nochmal. Danny hatte ja sein Vision Board schon erwähnt. Und da ist schon sehr lange auch der Kampf gegen Plastik und Bildung gleichzeitig vertreten. Und ich bin unabhängig davon, habe ich mich in Deutschland einfach mal auf die Suche gemacht, wie das online eben so möglich ist, nach hauptsächlich Bildungsprojekten, vor allem auch Kinderbildungsprojekten. Aber ich bin eben. Also, wie ja schon mal gesagt, ist für mich gerade die Bildung der Grundstein zur Lösung von vielen Problemen. Und deshalb war ich auf der Suche nach einem Projekt, was gerade auch eines der größten Probleme, was wir gerade haben, die im Biodiversität, Ozeanverschmutzung und insgesamt die Umweltkategorie, das sind natürlich nochmal verschiedene. Und die eben gerade diese Bildungsinitiative damit verbinden, eben direkt für das Thema auch einen Mehrwert zu bringen und das Ganze eben dann auch die Themen nachhaltig zu verbessern. Und da fand ich eben gerade bei Ozeankind diesen Ansatz von den Swap-Shops oder von der Bildung eben zu der Thematik Plastik in den Ozeanen oder Müllverschmutzung oder Recycling eben sehr, sehr treffend.
Sehr schön. Cool. Das freut uns natürlich. Gar nicht eigennützig so gefragt. Es tut dir auch mal gut zu hören, dass genau das auch gefunden wird
Ihr
und
macht
ankommt.
durchaus
Okay,
was
das ist gut.
Sinnvolles, glaube
Das ist gut. Das ist schön. Dann können wir weitermachen. Dann müssen wir nicht aufhören damit.
Weiterentwickelt.
Ja.
Ich muss auch
Ja.
dazu sagen, also ich finde so Plastik, Recycling und so, man ist auch irgendwie cooles Thema. Also hier auf Bali gibt es ganz viele Künstler, die sich aus recyceltem Ozeanplastik irgendwelche riesigen Statuen gebaut haben oder geile Klamotten oder sowas verkaufen. Das ist auch einfach ein cooles Thema, finde ich. Und jetzt fangen die auch an, immer so Duschkabinen
Kabinen.
daraus zu bauen. Es ist mega cool, einfach da auch jetzt mal direkt irgendwie da Bezug zu kriegen. Also es ist auch
Ja.
interessant für uns einfach, dieses Thema.
Ja, gerade in Regionen, wo man eben, wo es halt keine Müllabfuhr gibt, ne? Oder gelben Sack. Oder
Genau.
wo dann das Plastik tatsächlich thermisch verwertet wird, wie in Deutschland. Weil wir machen ja auch nichts damit. Nichts anderes als verbrennen, wie in anderen Inselstaaten oder so. Nur die müssen es halt leider unter offenem Himmel machen und auch noch gesundheitsschädliche Gase da irgendwie einatmen. Wie ist es denn generell auf Bali mit der Müllsituation?
Also es
Also ich
gibt,
weiß,
also
ja
sorry.
gut. Ja. Ich weiß ja, man sieht ja immer ganz viele Bilder, gerade in der Regenzeit, dass super viel immer angespült wird vom Meer. So, aber das kommt ja wahrscheinlich direkt vom Land ins Meer und das Meer spült es ja dann wieder zurück irgendwann, ne? Wie ist es denn da jetzt? Also jetzt ist ja, glaube ich, auch Regenzeit, oder? Na, oder nicht? Du kannst mir das gleich nochmal genau erzählen. Aber du lebst ja schon ja 6, 7 Jahre, hast du gesagt, in Indonesien. Hat sich da irgendwas verbessert oder verschlechtert, wenn du jetzt diese Plastiksituation beurteilen müsstest? Oder ist das gar nicht so ein Thema, was du so bewusst wahrgenommen hast in den letzten Jahren?
Ja, also es hat sich auf jeden Fall verbessert. So vor ein paar Jahren, ich würde jetzt sagen, so vor 5, 6 Jahren, hat man so in den sehr touristischen Orten gemerkt, also da, wo viele Ausländer reinkommen, aus Australien und aus Europa, da hat man schon gemerkt, dass die wollen, dass da weniger Plastik benutzt wird, weil früher ist man hier zum Supermarkt gegangen und hat eher 2 bis 3 Plastiktüten bekommen, für was man da gekauft hat, dass auch ja nichts zerreißt. Das hat sich dann relativ schnell auf Bali dann, weil es halt ein großer touristischer Ort ist, in der Hinsicht schon mal verbessert und es ist dann rübergeschwappt nach Jakarta, wo ich jetzt wohne. Relativ schnell, das ist schon cool zu sehen. Es ist langsam, aber man sieht, dass das Bewusstsein kommt. Und dann gibt es halt auch hier Charities, die halt auch mega geile Arbeit leisten. Es gibt hier zum Beispiel so eine Organisation, die heißt Sungai Watch und denen ihre Mission ist es, die Flüsse sauber zu machen. Also quasi, die bauen solche Gitter und dann kannst du als Firma oder als Privatperson eins von diesen Gittermodulen sponsern und es wird dann in den Flüssen aufgestellt, um da das Plastik rauszufiltern, bevor es überhaupt in die Meere gelangen kann.
Sehr
Und das
gut.
machen die ganz krass und die haben jetzt dann mittlerweile auch, also das war sehr hart für die am Anfang, aber die haben dann auch was Verrücktes gemacht. Die sind mit einem Kanu aus Plastikflaschen den dreckigsten Fluss in Indonesien entlang gepaddelt. Und dadurch haben die so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es bis zum Präsident hochging. Und jetzt können die halt sich da mega ausleben und ihre Projekte da durchziehen. Und also man sieht schon, dass Leute das Bewusstsein jetzt kriegen, dadurch, dass halt Arbeit geleistet wird. Aber wenn du so, sagen wir mal, so eine Stunde raus aus Jakarta fährst, da sieht man schon Orte, wo du halt zum einen natürlich ganz viele, wie nennt man das, Landfills? Was
Ja,
sind
so
Landfills?
illegale Mülldeponien, ne? Genau,
Genau,
ja.
da sieht
Kennt
man
man aus Portugal auch, ja.
ganz viele illegale Mülldeponien. Entweder auf dem Wasser oder halt kleine Flüsse, die dann komplett voll sind mit Plastikmüll. Also es ist nicht alles schön hier, aber man merkt, dass was passiert.
Ich finde halt auch, es ist so kurz gedacht, jetzt so aus der europäischen oder gar deutschen Brille, ne? Wenn da Müll liegt. Ja, aber wo sollen die Menschen denn hin damit, ne? Also das frage ich mich
Genau.
immer, wenn du da leben würdest und du hast nicht die Infrastruktur, die du aus Deutschland kennst, ne? Und dann finde ich es noch viel schlimmer, wie dreckig Deutschland ist, wie viel Müll bei uns in der Natur liegt, obwohl das gar nicht sein muss, ne? Wir haben alle Mülltonnen, wir wissen alle, wo das hingehört. Warum schmeißen Leute dennoch Müll in die Natur? In anderen Ländern, wo eben all diese Infrastruktur nicht da ist. Wir müssen ja trotzdem irgendwo hin damit. Ne? Also deswegen, ich kann das schon verstehen, dass sie das dann nicht alles in ihrem Vorgarten lagern wollen, weil das würden wir Deutschen oder generell gar kein Mensch, egal wo, würde das machen. Dass man halt so schnell die Menschen vorverurteilt, ne? Und sagt, okay, ja, aber die schmeißen ja ihren Müll direkt in den Fluss und die sind für die Meeresverschmutzung verantwortlich und so. Also deswegen finde ich immer so ein kleiner Reminder an uns alle, dass man sagt, okay, wir wissen eben nicht, wie sind die Bedingungen vor Ort und was passiert dann mit dem Müll danach, ne? Also es ist ja bei uns genau das Gleiche, wenn man dann den Müll einsammelt, was passiert denn danach? Also mit dem, ne, wenn du es aus den Flüssen rausholst, kann man dafür sorgen, dass der größtmögliche Teil eben nicht wieder irgendwo da landet. Und das ist eben die Herausforderung, glaube ich, dass man vor Ort andere Firmen mit an Bord holt oder am besten die Regierung, dass die dafür verantwortlich ist, mal dieses Problem anzugehen und nicht sagen, ach ja gut, dann kommt halt hier noch eine Mülldeponie und da und ne, das hilft halt irgendwie nicht. Bin ich mal gespannt, ob das dann auch weiterhin besser wird, überall auf der Welt. Es gibt ja so viele Problemherde, deswegen finde ich das auch sehr gut, dass ihr mit eurer crazy Aktion. Ich komme immer noch nicht klar, wenn ich mir das wirklich ausmale. Ich setze selbst an eurer Stelle 40 bis 60 Tage in so einer Nussschale über den Atlantik zu rudern. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr dieses Rennen und eure Zeit und euer Leben dafür aufs Spiel setzt,
Jetzt wird's
dass
aber
ihr sagt,
dramatisch
okay,
hier.
ihr möchtet für das Bildungsthema aufmerksam machen und halt eben 2 Organisationen dafür Spenden sammeln. Ja, das machen aber bestimmt auch nicht alle, die da teilnehmen, oder? Oder verbindet jedes Team irgendwas mit einem Charity-Projekt? Ihr seid da bestimmt ja, quasi ein besonderes Team, kann ich mir vorstellen.
Tatsächlich ist es so, dass schon viele Teams das für was machen. Ganz unterschiedliche Sachen. Tatsächlich sind viele auch, jetzt zum Beispiel dieses Jahr ist auch einer, der sich quasi für viele Krankenhäuser, wenn die halt in ihrem Bekanntenkreis sich mal für jemanden für Krebs eingesetzt haben oder prinzipiell oder fahren auch gerade ehemalige Militärs oder Polizisten sind natürlich auch für solche Challenges irgendwie zu begeistern. Die sammeln dann auch oft für Veteranen-Funds oder für ihre Polizeistation oder ähnliches. Ich würde trotzdem in einer Sache sagen, dass wir uns unterscheiden, nämlich das ist jetzt auch ein immer weiter reifender Gedanke, aber wir sind durchaus bemüht, das Ganze so aufzubauen, dass es auch nach dem Rennen oder generell noch als Non-Profit, in German hat man, also auf Deutsch hat man immer Wohltätigkeitsorganisation, was so ein sehr sperriges Wort ist.
Ja.
Aber das so aufzubauen, dass man sich dann beispielsweise auch danach dann mit anderen Projekten, wie jetzt sowas wie mit dem Kanu, den, also mit dem selbstgebauten Kanu, den Fluss herunter oder barfuß aufs Matterhorn oder was auch immer, dann bei uns bewerben kann, dass wir dann mit den jetzigen Learnings und mit unserer Infrastruktur eben dazu bereitstellen, dass die Leute dann eben die Aufmerksamkeit auch wieder generieren können und dann wahrscheinlich im Bildungskontext bleiben. Ob das dann dieselben Charities sind oder dann doch eher auf die Präferenzen von den jeweiligen, die das dann machen, das wird sich dann sicherlich nochmal zeigen. Aber das würde ich sagen, hebt uns schon von den anderen Teams ab, dass wir das eher mit einer langfristigeren Brille auch nochmal sehen. Und jetzt quasi das mit dem über den Atlantik rudern, der erste kleine oder große, je nachdem wie man es sehen will, Meilenstein ist.
Da hast du mir quasi die Frage schon vorweggenommen, aber sehr gut, weil das hatte ich nämlich auch gelesen, dass ihr eben eine Abenteueragentur gründen wollt für den Zweck, wo eben Menschen, andere Verrückte, die jetzt zuhören, sagen, ah, okay, ich will das auch machen, aber ich möchte, dass das von ihr, von euch dann gelernt wird. Ne?
Also, ja, wir nehmen auch vernünftige Menschen, die was Verrücktes machen. Also es müssen nicht nur Verrückte sein.
Ja, gut, dass du das nochmal klarstellst. Natürlich, so meine ich das natürlich auch.
Ja. Aber wenn Leute da draußen noch keine Idee haben, was sie denn gerne machen wollen würden, wir haben genug Ideen. Also daran soll es nicht scheitern.
Ja, sehr schön. Ja, also ich glaube, viele sind wahrscheinlich genauso perplex wie ich, die dann immer noch sagen, die können das doch nicht machen. Aber was würdet ihr denn an Menschen jetzt mitgeben, so als, also ich wollte damit sagen, ihr seid jetzt schon eine Inspiration wahrscheinlich für viele, wahrscheinlich auch eine Abschreckung, weil ich sage, Gott, nein, das würde ich niemals machen, warum? Wie könnte ich nur? Weil es ist ja schon was anderes als, okay, ich mache mal einen Fallschirmsprung oder Bungee-Jumping oder irgendwas anderes, was ja auch schon als extrem gilt. Was würdet ihr denn Menschen mitgeben, die eigentlich auch mal irgendwas machen wollen? Kann ja auch was, irgendein Traum, den sie vielleicht selber haben, sich aber nicht trauen, dafür loszugehen. Was würdet ihr denn den Menschen sagen, dass sie sagen, okay, ich mach's jetzt doch. Was ist so eine Initialzündung, die vielleicht, ihr brauchtet das jetzt nicht, weil es ja aus euch herauskam, dass ihr sagt, okay, wir machen das jetzt. Aber was würdet ihr euch, was hättet ihr euch gewünscht von außen, wenn irgendwer das zu euch gesagt hätte?
Ja, also unser Teamname ist ja Not Today. Und oft fragen mich Freunde, why not today? Und das ist dann auch eigentlich quasi die Antwort darauf. Also warum nicht heute? Warum nicht du einfach den ersten Schritt machen in die Richtung, was man denn vorhat? Und es kann sein, irgendein Kurs, den man gerne machen wollen würde, irgendwie eine Sprache, die man lernen möchte oder halt einen Halbmarathon oder so. Und dass man einfach heute sagt, okay, heute mache ich den ersten Schritt. Heute melde ich mich an, heute schreibe ich die E-Mail, heute informiere ich mich mal, heute, also einfach heute anfangen und alles andere kommt dann. Also das, so kam unser Teamname zustande und ich denke, also wir waren keine Ruderer, als wir damit angefangen haben. Wir lernen alles Schritt für Schritt auf dem Weg zu dem großen Abenteuer. Und das würde ich auch jedem so irgendwie ans Herz legen, einfach anfangen. Und ob es dann passiert oder nicht, ist eine andere Sache. Aber alles, was man dadurch lernt, alles, was wir jetzt in den letzten 2 Jahren gelernt haben, ist es einfach wert.
Ja, absolut. Und vor allem, was kann man machen, um vielleicht mit seinem Wunsch auch noch ein bisschen anderen, ich sag jetzt mal, zu dienen? Also zu sagen, okay, wie kann ich die Welt wirklich ein bisschen besser machen mit dem, was ich vielleicht vorhabe? Dann kombiniert man alles, ne? Dann hat man selber Spaß und Freude, hoffentlich lernt was dazu.
Ja, ich schwebe jetzt auch nur noch durch München.
Ja, fühlst du dich so?
Nein, Spaß.
Ja, sehr gut.
Also ich würde vielleicht noch gerade eine Sache auch bei uns beiden, also das ist auch so ein bisschen das Erschreckende daran, aber auch das jetzt hiermit für den Atlantik oder für diese Challenge anmelden, ist im Prinzip ein Online-Formular und jeder überweist irgendwie einen Tausender so als eine Art Sicherung und dann ist man da angemeldet. Und das ist, glaube ich, überschätzen oft, klar, dass wir jetzt irgendwie mit 5 oder 6 Volunteers und einer gegründeten Firma und jetzt mit dir reden und jetzt die ersten Gelder schon geraced haben, das Boot schon gekauft und was weiß ich. Das sind jetzt alles nachgelagerte Schritte, aber oft ist gerade diese initiale Hürde echt nicht so hoch. Also man kann sich echt für alles, ich weiß nicht, auch bei euch, Vereinsgründung zu zweit, Nachmittag, 2 Stunden jetzt mal initialen, dann war man beim Notar und dann hat man den Verein mal gegründet. Klar muss man dann noch danach was nachfolgen, aber es klingt oft irgendwie komplizierter, als es ist mit irgendwie, wie meldet man sich denn da an und wie fängt man denn an oder wie gründet man denn einen Verein? Ja, Verein, man geht zum Notar und sagt, ich hätte gerne einen Verein. Also jetzt mal ganz, ganz vereinfacht.
Ja, ganz platt. Ja, genau. Kommt dann drauf an, was und welche Satzung du haben möchtest. Und am besten nimmt man sich einen Anwalt, der die Satzung schreibt. Also zumindest war es in unserem Fall so, weil wir auch gar keinen Plan davon haben. Und eigentlich brauchst du ja 7 Gründungsmitglieder.
Also das stimmt.
Statt 2, also 2 reichen tatsächlich nicht. Aber ja, ich stimme dir 100% zu.
Eigentlich ja, Gründungsmitglieder ist genau das. Kann auch die Mama und der Bruder und die Schwester sein. Ne?
Absolut.
Und notfalls gründet man halt eine gemeinnützige UG, was wir gemacht haben.
Genau, da brauchst du nicht noch eine Handvoll Leute. Genau. Ja, also dass alle, die jetzt hier zuhören, sagen, okay, ich schiebe das schon immer vor mich hin, mach das doch heute. Wie Jannik gesagt hat, informier dich, schreib dir eine Liste, was sind die nächsten Schritte, was kann ich machen. Man muss ja nicht gleich, es funktioniert ja sowieso nicht. Also von jetzt auf gleich alles wissen, alles können. Auch Micha und ich hatten am Anfang 2018 gar keinen Plan. Wir haben trotzdem Vereine und Organisationen gegründet. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht 100.000% einen Plan von allem, aber wir wissen deutlich mehr als vor Jahren, weil wir sind ja auch branchenfremd, so wie ihr jetzt ja auch mit dem Rudern. Das ist ja auch alles komplettes Neuland. Deswegen danke euch für die Inspiration, für das sehr lustige, kurzweilige Gespräch. Und natürlich auch, dass Ozeankind da ein kleiner Teil davon sein darf. Wir sind sehr gespannt, was Ende des Jahres bei rumkommt. Und ich hoffe, ihr kommt da gut rüber und werdet nicht durch irgendein, weiß ich nicht, Containerschiff, der irgendwas abwirft. Also ja, ich bin sehr gespannt, welche Storys ihr da erzählt. Also nicht nur das, was bei euch, in euch losging, sondern auch, was drumherum passierte. Ja, also ich danke euch sehr für eure Zeit. Ja, wo kann man euch denn noch folgen? Sagt das doch mal. Ihr habt jetzt noch 1-2 Minuten, wo die Menschen genau wissen, okay, ich will jetzt auf jeden Fall dranbleiben und will die Vorbereitung vielleicht mitbekommen oder kenne Sponsoren, die das interessiert, dann haut mal raus.
Ja, also wir sind eigentlich auf allen Social Media Accounts, mittlerweile auch auf TikTok sogar, @nottodayraw. Findet ihr uns oder ihr geht einfach auf unsere Webseite www.nottodayraw.com und da gibt es alle Informationen über uns, alles ist verlinkt. Da gibt es dann auch einen kleinen Shop, den wir jetzt haben. Der Jannik trägt eins von unseren Not Today Sweatshirts. Also wenn ihr uns da unterstützen möchtet, da findet ihr alles.
Sehr gut. Ich verlinke das alles dementsprechend in den Shownotes. Ihr könnt ihr direkt nach der Folge einfach da reinklicken, draufklicken und dann ein Follow da lassen oder... Ja, Newsletter oder irgendwas. Folgt den beiden Jungs definitiv. Und wir hören uns spätestens natürlich heute in einem Jahr wahrscheinlich oder halt dann im Februar. Keine Ahnung, wie lange ihr halt dann braucht und wie lange ihr braucht zur Regeneration. Aber wir haben uns ja im Laufe des Jahres noch das eine oder andere überlegt, was wir zusammen starten können. Also ihr werdet Jannik und Dani auf jeden Fall nochmal auf unseren Kanälen in irgendeiner Form sehen. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, das war's für diese Folge.
Ja, danke Marina.
Danke Marina, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich.
Ich hoffe, du hattest genauso viel Freude in der letzten Stunde wie ich während des Gesprächs. Und ich bin sehr, sehr gespannt, die Vorbereitung jetzt weiter zu verfolgen mit den beiden. Weil wie du gehört hast, haben wir mit den beiden eine Kooperation und wir freuen uns sehr, dass die beiden für Ozeankind e.V., für unsere Projekte, für unsere Mission Gelder einsammeln. Check unbedingt die Shownotes aus, da findest du alle Links zu der Webseite, zum Newsletter, damit du auch up-to-date bleiben kannst und im Dezember nicht den Start verpasst und ich wäre zu gerne Mäuschen. und würde das irgendwie so live mitverfolgen, aber leider geht das ja nicht, also das Rennen selbst live mitzuverfolgen. Aber wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ihr werdet Danny und Yannick bei uns auf den Social-Media-Kanälen im Laufe des Jahres immer mal wieder zu Gesicht bekommen. Und natürlich auch im nächsten Jahr werden wir die beiden wieder zu Gast haben hier im Podcast. So, jetzt habe ich es aber eingangs versprochen im Intro. Es gibt was zu gewinnen. Zum Start der 4. Staffel vom Ozeankind-Umwelt-Podcast haben wir uns jetzt was überlegt. Und wir finden das cool und ich hoffe, ihr auch. Und zwar verlosen wir an 3 Menschen unter euch ein Ozeankind-Paket, bestehend aus einem nachhaltigen Unisex-T-Shirt und einem Ozeankind-Recycling-Armband aus gesammeltem Plastikmüll von unseren Freunden Seven Seas Rope aus Südafrika. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist es tatsächlich ganz einfach. Es sind eigentlich 3 Schritte, und zwar den Podcast abonnieren, eine ehrliche Bewertung zum Podcast schreiben. Das geht bei iTunes. Und dann uns eine E-Mail schreiben an hallo@ozeankind.de oder eine Facebook-Nachricht schreiben oder Instagram, je nachdem, welchen Kanal du hast, dass du am Gewinnspiel teilnimmst. Also wir brauchen dann deinen Nutzernamen, damit wir auch wissen, okay, welche Bewertung gehört zu welchem Nutzernamen. Und dann losen wir das aus. Und zwar machen wir das Gewinnspiel, das startet ab heute, ab dem 23.02.2023 und endet am 23.03.2023. Also wenn du mitmachen möchtest und ein tolles Ozeankind-Set gewinnen magst, dann freue ich mich, wenn du mitmachst. Alles nochmal zum Nachlesen, wie das funktioniert, eine Bewertung schreiben, Podcast abonnieren und so weiter, wenn du das noch nie gemacht hast, dann klick auf den Link in den Shownotes, da steht alles nochmal geschrieben, wie du mitmachen kannst und was es zu gewinnen gibt. Ich freue mich auf dich und ich drücke dir alle Daumen, die ich habe. Die beiden sind ja nur 2. So, also bis demnächst. In 2 Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Folge.